gleich in die Übersetzung über. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes, prima Maji Rad, hey, willst du vielleicht lieber ein Buch haben oder geht das so? Okay, das geht so. Gut, die Essenz. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes verschiedenartige Körper erschafft und jedem Lebewesen entsprechend seinem Charakter und seinen fruchtbringenden Handlungen einen bestimmten Körper gibt, dass der alle Eigenschaften der materiellen Natur, Sattvaguna, Rajaguna und Tamaguna, wieder aufleben, dann geht er als Überseele in jeden Körper ein und beeinflusst die Eigenschaften der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung, wobei er Sattvaguna für die Erhaltung, Rajaguna für die Schöpfung und Tamaguna für die Vernichtung verwendet. Erläuterung. Obwohl für das Funktionieren der materiellen Natur die drei Eigenschaften Sattvaguna, Rajaguna und Tamaguna zuständig sind, ist die Natur nicht unabhängig. Wie der Herr in der Bhagavad Gita sagt, Mayad yakshena prakiti suyate sacharacharam hetunanena kunteya jagat viparivartate. O Sohn Kuntis, die materielle Natur wirkt unter meiner Führung und bringt alle sich bewegenden und nicht bewegenden Wesen hervor. Durch ihr Gesetz wird die kosmische Manifestation immer wieder erschaffen und immer wieder aufgelöst. Die verschiedenen Veränderungen in der materiellen Welt finden in Form von Aktionen und Reaktionen der drei Gunas statt. Doch über den drei Gunas steht ihr Lenker, die höchste Persönlichkeit Gottes. In den verschiedenartigen Körpern, die den Lebewesen von der materiellen Natur gegeben werden, Yantraru Dhani Mayaya, überwiegt entweder Sattvaguna, Rajaguna oder Tamaguna. Der Körper wird von der materiellen Natur gemäß der Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes erschaffen. Deshalb heißt es hier, Yadasi Sikshu Pura Atmana Praha, was darauf hinweist, dass der Körper zweifellos vom Herrn erschaffen wird. Karmana Daiva Netrena, je nach dem Karma des Lebewesens wird unter der Aufsicht des höchsten Herrn ein Körper hergestellt. Ob der Körper aus Sattvaguna, Rajaguna oder Tamaguna besteht, alles wird auf Anweisung des höchsten Herrn und mit Hilfe der äußeren Energie, Pritak Svamayaya, ausgeführt. Auf diese Weise erteilt der Herr Ishvara als Paramatma in verschiedenen Arten von Körpern Anweisungen und um den Körper wieder zu zerstören, bedient er sich der Tamaguna. Auf diese Art erhalten die Lebewesen verschiedenartige Körper. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamide Namaste Saraswati Deve Yodhani Prasadine Nivishesha Sunyavadi Vashadavya Shatavine Nyayasi Krishna Chaitanya Gauru Nityananda Sri Adhaita Radha Sri Vasari Gautama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bräuchte ich noch eine Bhagavad Gita, wo ich dort aufgeschlagen auf den Schluck Bahuni Me Yati Dani Bahuni B A H U N I. Nama Om Vishnu Pada. Ah ja, haben wir noch. Vielen herzlichen Dank. Frank, ist das eines deiner angefertigten Kinder? Text noch einmal vorlesen. In dem Text spricht, wird darüber gesprochen, glaube ich, Narada Muni gerade, der im ersten Kapitel Yudhishthira. Yudhishthira Narada. Wie ist es actually Shukadev Goswami, der den Parikshit Maharaj über Yudhishthira und Narada erzählt? Also, in diesen ersten eröffnenden Texten dieses ersten Kapitels wird über Krishnas Eigenschaften gesprochen. Hier ganz spezifisch über ihn als Überseele. Die allgegenwärtige Überseele, die in den Körper der bedingten Seele mit hineinkommt und dort für die Arrangierung des Lebens verantwortlich ist. Ein Devotee weiß, dass es 5 Faktoren gibt, die alle seine Handlungen und sein Leben beeinflussen. Der Ort, an dem er sich befindet, die Zeit, zu der er sich dort befindet, die Bemühung, die er unternimmt und die Sinne, mit denen er diese Bemühung umsetzt. Er weiß aber, dass, obwohl diese 4 Faktoren sehr, sagen wir mal, in dieser Welt meistens als die Faktoren bezeichnet werden, die eine Handlung entscheidend beeinflussen, weiß der Devotee, dass es noch eine transzendente spirituelle Ebene gibt, von der aus Handlungen und Lebensschicksale gefügt werden, nämlich die Ebene der Überseele. Die als deswegen sagen die Devotees meistens, wenn Krishna will, wird es geschehen. Wenn Krishna will, wird es erfolgreich. Wenn Krishna will und seine Barmherzigkeit gibt, wird das neue Projekt, was wir jetzt gründen werden, ein schönes Projekt werden. Nicht so? Dieser 5. Faktor einer Handlung, die Überseele, wird hier in diesem Text und in den davorliegenden Texten beschrieben. Die Überseele von Lord Shri Krishna, die Überseele, das ist eine Erweiterung Krishnas, die meistens 2 der klassischen Gottesbegriffe, die wir im Westen kennen, in sich verkörpert. Es gibt 3 klassische Attribute, die der Westen Gott zuschreibt. Er ist omnipotent, das heißt allmächtig. Er ist omnipresent, das heißt allgegenwärtig. Und die 3. Eigenschaft, er ist omniscient. Das sind englische Worte. Er ist allwissend. Der Westen oder die westliche Theologie, wenn sie sich über Gott unterhält, benutzt meistens diese 3 Attribute. Oder wenn immer sie ein Mensch, ein westlicher Mensch, der theologisch gebildet ist, Gott beschreibt, werden in seiner Beschreibung hundertprozentig diese drei Attribute voll vorkommen müssen. Er ist allmächtig, o allmächtiger Gott im Himmel, der du bist, wie auch auf Erden, so ähnlich. Also ich bin nicht so absolut mehr flüssig in den Prayers. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Und diese Eigenschaften werden, was unsere Vaishnava-Ansicht betrifft, durch die Überseele repräsentiert. Nicht? Die Überseele ist überall gegenwärtig und dadurch ist sie sich im Bilde über alles, was geschieht, also allwissend. Und sie ist nicht nur passiv, sondern nimmt auch eine aktive Rolle ein als derjenige, unter dessen Führung Maya Dhyakshenaji, unter dessen Augen und Überaufsicht, kann man sagen, die materielle Natur und unser Leben geschieht. George Harrison hat einmal ein Lied gesungen. Das kenne ich auch nicht mehr. Genau wie ich das Vaterunser nicht mehr so gut kenne, kenne ich auch die Hits von George Harrison inzwischen nicht mehr so gut. Aber irgendwie everything, it is he, Shri Krishna. Jai Krishna. Den Refrain kann ich noch auswählen. So. Ich möchte heute gerne über die allwissende Natur von Lord Shri Krishna sprechen, dessen Teilerweiterung die Überseele ist. Rupa Goswami definiert allwissend oder Savagya, der alles weiß, auf folgende Weise. Er, der alles weiß, was in dem Geist anderer vor sich geht, selbst wenn er durch Zeit und durch Entfernung von ihnen getrennt ist, heißt allwissend. Wenn ich also weiß, die Definition ist, jemand, der weiß, was im Kopf jeder beliebigen Menschengruppe, von allen Menschen stattfindet. Obwohl das in der Vergangenheit, die Menschen in der Vergangenheit sind oder die Menschen ganz woanders sind, er wird allwissend benannt. Und Srila Prabhupada hat diese Definition dann so ausgedrückt: Jeder Mensch, der die Gefühle eines anderen Menschen verstehen kann und der alle Events in der Zeit an allen Orten erkennen kann, wird Allwissen genannt. So wie es im Nektar der Hingabe oder im Bhakti Rasamrita Sindhu üblich ist, gibt Rupa Goswami für jede Eigenschaft Krishnas zumindest ein Beispiel, das uns hilft, diese Eigenschaft von Krishna gut zu verstehen. Und er gibt ein sehr interessantes Beispiel von Krishnas allwissenden Natur, ein Beispiel, was auch mit Krishnas allgegenwärtiger Natur verbunden ist. Um allwissend zu sein, musst du eigentlich allgegenwärtig sein. Oder du musst deine Leute da haben, die dir sagen. Also, das gehört zusammen. Allwissend und allgegenwärtig gehört zusammen. Das Beispiel, was Rupa Goswami gibt, ist das Beispiel von wie Krishna den Pandavas in einer sehr gefährlichen, lebensbedrohenden Situation zur Hilfe kam. Die Pandavas befanden sich in einem Wald, sie waren verbannt worden und haben in diesem Wald haben sich dort aufgehalten. Und wurde ständig nach dem Leben getrachtet von Duryodhana. Duryodhana nun wusste von der außergewöhnlichen Essarrangierung für die Pandavas. Draupadi hatte vom Sonnengott drei Töpfe erhalten, die unablässig Speise produzierten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gegessen hatten und satt war. Dann konnten die Töpfe erstmal nichts produzieren und das müssen absolute Biotöpfe gewesen sein. Die waren also mit dem Organismus der Draupadi verbunden, auf eine Weise. Wenn Draupadi dann wieder hungrig wurde, dann konnte sie bei den Töpfen etwas in Auftrag geben. Mengen war kein Problem für die Töpfe. Jede erdenkliche Anzahl von Menschen konnten durch sie gespeist werden. Was ein Problem war, war der Zeitpunkt der Produktion. Das war, der war begrenzt auf Draupadis Appetit. So, Duryodhana wusste um diese Segnung und er wusste auch, wann die Pandavas durch Spione informiert, wann die Pandavas jeweils gegessen hatten. Und eines Tages nun, schickte er den Yogi Durvasa Muni zu einem Zeitpunkt zu den Pandavas, wo die Pandavas bereits gegessen hatten und ihn nicht bewerten konnten mit einem Mittagsmahl. Ihr müsst wissen, dass Durvasa Muni nicht allein kommt. Er ist immer begleitet von 10.000 Schülern, die von ihm lernen. Also als die Anzahl der Yogis dort in dem Wald auftauchte, 10.011 waren es mindestens, und einer war es mindestens, waren die Pandavas durch diesen unangemeldeten Gast in eine Verlegenheit gesetzt worden. Es ist so, dass in der vedischen Gastfreundschaft, es ist so ein wichtiges Prinzip, dass der unangemeldete Gast wesentlich mehr Beachtung bekommt als der angemeldete Gast. Ein Gast, der unangemeldet kommt, wird als eine Repräsentation Gottes betrachtet, der Atithi-Gast. Während der angemeldete Gast, der eine Verabredung hat, auf die man vorbereitet ist, ja auch sehr bewertet und begrüßt werde. Aber der unangemeldete Gast, der wird richtig gefeiert. Also da ist man richtig froh, wenn ein unangemeldeter Gast kommt, weil er eben Gott repräsentiert. Ihr seht darin das Wertedenken oder die Wertvorstellung der vedischen Zivilisation. Es war dieser Zivilisation anscheinend total wichtig, Mitgefühl, Fürsorge für andere und so weiter zu führen, welches sehr auf die Probe gestellt wird, wenn plötzlich einer ankommt, auf den du nicht eingerichtet bist. Da musst du schnell was, wie man sagt man in unserer westlichen Zivilisation, schnell was zaubern. Nicht? Also du musst ihn ja bewerten und begrüßen. Das war also, ja. So, Durvasa Muni musste aus gesellschaftlichen Regeln, aber auch aus, sagen wir mal, musste aus gesellschaftlichen Betrachtungen geköstigt werden, aber auch aus Survival-Überlebung. Wenn Durvasa Muni nämlich nicht beköstigt wurde, das war bekannt, wurde er so zornig, dass er seine Gastgeber verfluchte. Zum Teil zu verkrüppelnden Krankheiten und oder sogar Lebensverlust. Also es gab Survival-Gründe, weswegen man Durvasamuni und seine Schar begrüßen, bewerten musste. Was sehr schwierig war, wenn sie Atithi kam, wenn sie unangemeldet kam. Das war jetzt der Fall. Durvasamuni kam mit seinen 10.000 Schülern zu dem explizit ausgedachten und arrangierten Zeitpunkt, wo unsere Draupadi schon gegessen hatte und keinen Appetit mehr hatte. Die Pandavas begrüßten Durvasamuni zitternd und sagten: Es ist Mittagszeit. Ja, sagte Durvasamuni, es ist Mittagszeit und wir sind, ja, wir haben einen guten Appetit mitgebracht. Yudhishthira sagte: Ja, nehmt doch zunächst einmal euer Bad und verrichtet und macht eure Mittagspflichten und dann kommt und wir werden euch beköstigen. Wie wusste Yudhishthira nicht? Er ging sofort und unterrichtete die Pandavas. Bhima sagte: Gut, dann müssen wir Beeren pflücken, und fing an, Beeren zu pflücken. Wie sollst du mit Beeren ein Yogi her und beköstigen? Und alle waren sehr, sorgten sich sehr, was soll werden, wenn Durvasamuni kommt und er sieht eine Handvoll Beeren für 10.000 Schüler und sich selber, wird er umso mehr frustriert sein und uns wirklich schrecklich verfluchen. Nun, hier an dieser Stelle setzt jetzt die allwissende Natur Krishnas ein. Krishna war zu diesem Zeitpunkt in Dwaraka. Rukmini setzte ihm gerade einen großen Teller mit wunderbar gekochten Speisen vor. Als Krishna aufgrund seiner allwissenden Natur entfernungsüberspannend, also erkannte, obwohl er wirklich tausende von Meilen entfernt war von dem Ort des Geschehens, wo seine Devotees sich sorgten, weil sie in dieser schwierigen Situation waren, dass seine Devotees in Schwierigkeiten waren. Und so ließ Krishna den großen Teller von Rukmini stehen. Rukmini, ich kann jetzt nicht. Und erschien innerhalb allerkürzester Zeit im Wald, wo die Pandavas sich sorgten, wie sie aus dieser allzu brenzlichen, lebensbedrohenden Situation herauskommen würden. Pandavas waren schon in dem Nervenzusammenbruch. Ne? Na, sie dachten, der Yogi wird uns verfluchen zu sterben, als sie plötzlich Krishna lächelnd und lächelnd stehen sahen. Krishna sagte, als kenne er nicht die Situation. Ich stand gerade davor, mein Mittagsmahl zu essen und bin doch schnell hierher gekommen. Jetzt bin ich sehr, sehr hungrig. Habt ihr irgendetwas zu essen? Draupadi sagt, das ist gerade das Problem, dass wir nichts zu essen haben. Ich habe gegessen, die Töpfe sind leer. Und wir haben 10.000 Yogis und 10.000 und einen Yogi zu beköstigen. Und sagte Krishna, ich bin aber wahnsinnig hungrig. Ist da nicht irgendwas noch? Ein kleiner Krümel. Draupadi jetzt ist mir alles egal. Und wenn Krishna hungrig ist, der hat Vorrang vor allen, auch vor jeder lebensbedrohlichen Situation. Sie guckte nochmal in den Töpfen nach und fand ein bisschen Blumenkohl vom Sabji an der Töpfewand kleben. Sie nahm diesen Blumenkohl und mit großer Liebe und Hingabe sagte sie: Mein Herr, das ist alles, was wir dir opfern können. Bitte nimm es zu deiner vollsten Zufriedenstellung. Da Krishna nahm es und aufgrund seiner allgegenwärtigen Natur, eben weil er sich auch im Herzen aller Yogis befand. Und war durch seine Zufriedenheit alle Yogis ebenfalls zufriedengestellt. Sie hatten eine große, ihre Situation war die wie sie auch Jayagopal gut kennt, wenn er ausreichend viel Prasadam zu sich genommen hat. Sie waren wirklich so zufrieden, dass sie sich nicht vorstellen konnten, in der nächsten Zeit noch einmal zu essen. Und da sie dachten, unsere Gastgeber tischen ein Riesenmahl auf und wir werden einfach nur davor sitzen und mit, sagen wir mal, und nicht in der Lage sein, auch nur ein Reiskorn zu uns zu nehmen, wollen wir lieber nicht in diese sehr unhöfliche Situation hineingeraten. Wir verkrümeln uns. Und so gingen sie aus dem Fluss, wo sie gerade gebacken haben, heraus und flohen entsetzt davon. Und damit sie bloß nicht in diese wirklich peinliche Situation kommen, wo ein Mahl aufgetischt ist und sie können es nicht zu sich nehmen. So, hier seht ihr Krishnas allwissende Natur, die eben der Definition von Rupa Goswami entspricht. Er, der weiß, was in den Köpfen anderer geschieht, selbst wenn er durch Zeit und durch Entfernung von ihnen getrennt ist, ist allwissend. In diesem Fall war Krishna durch eine lange, lange Strecke, Meilen lag zwischen Dwaraka und dem Ort, wo die Pandavas in der Verbannung lebten. Und Krishna wusste dennoch Bescheid. Weil Krishna weit entfernt von Dwaraka war, als gut, ich will euch das jetzt vorlesen in einem Text aus dem Bhagavatam. Während unseres Exils, so erinnert sich Arjuna und spricht zu Yudhishthira, während unseres Exils, mein lieber Bruder, hat Durvasa Muni, der mit seinen 10.000 Schülern kommt und ist, einen Bund mit unseren Feinden eingegangen und uns in eine gefährliche Situation gebracht. Zu der Zeit rettete er, Lord Krishna, uns, einfach indem er die Überbleibsel unserer Speise akzeptierte. Indem er die Nahrung oder die Speise akzeptierte, fühlten sich die vielen Munis und Weisen, während sie ihr Bad im Fluss nahmen, völlig gespeist. Und alle drei Welten waren ebenfalls zufrieden. Also das repräsentiert Krishnas allwissende Natur, denn Krishna befand sich ganz weit weg in Dwaraka zum Zeitpunkt, als seine Devotis in diese schwierige Situation gebracht wurden. Und wusste dennoch davon, darüber Bescheid. Ich möchte euch einige andere Beispiele geben über Krishnas allwissende Natur und dann eine sehr schwierige Frage erheben, die ich dann auch diskutieren möchte. Es gab zwischen Gandhari, eine sehr tugendhafte Frau, und ihrem Sohn Duryodhana ein schreckliches Geheimnis, von dem niemand etwas wusste und ihr wahrscheinlich auch zum ersten Mal im Leben jetzt etwas erfahren werdet. Es ist ein schreckliches Geheimnis. Ein Geheimnis, was allerdings Krishna bekannt war. Ich kann jetzt nicht alle Aspekte dieses schrecklichen Geheimnisses enthüllen, aber so viel möchte ich sagen. Ihr wisst, dass Gandhari verheiratet wurde mit dem blinden Dhritarashtra. Nur, sie wusste zum Zeitpunkt, als die Heirat arrangiert wurde, nichts davon, dass ihr zukünftiger Mann Morgen. Brauchst du ein Tattoo?
Ja.
Das hat das Sadhanandi gegeben, ein Tattoo. Sie wusste nichts zum Zeitpunkt, als ihre Hochzeit arrangiert wurde, dass ihr Mann ein Blinder war. So, als sie an den Königshof kam und sie sah ihren Mann, der blind dahin blindete, beschloss sie, weil sie jetzt die Frau war, das Schicksal mit ihrem Mann zu teilen. Wie man so auch in unserem westlichen Eheverständnis sagt. Mann und Frau teilen ihr Leben im Guten und im Schlechten. So, sie wurde freiwillig blind, so sagt man, indem sie sich einfach eine Augenbinde vorband. Durch diese Entscheidung, diese absolute tugendhafte und schreckliche Entscheidung, blind zu werden freiwillig, ja, gewann sie unglaubliche Kräfte, Kräfte, die sie auf ihren ältesten Sohn Duryodhana übertrag. Duryodhana kam nämlich in gewissen Abständen zu seiner Mutter. Und wenn die Mutter ihn sah, wenn er zur Mutter reinkam, da wussten nur Gandhari und Duryodhana davon, nahm Gandhari ihre Augenbinde ab und schaute ihren Sohn von Kopf bis Zehen an. Ihr Sohn musste zu diesem Zwecke, also es klingt fast magisch, splitterphase nackt sein. Wenn sie ihn dann anschaute, hat sie mit ihrem Blick, der durch eine unglaubliche Power gestählert war, seinem Körper die Unverwundbarkeit gegeben. Duryodhana konnte aufgrund dieser Praxis also nicht getötet werden. Es ist fast ähnlich wie in... Der war unverwundbar. Das war der Grund, warum in dem Kampf mit Bhima zum Schluss Bhima ihm manchmal unglaubliche Schläge versetzt, aber das machte ihm nichts aus. Peng! Die Keule ging einfach so ab. Die konnte nichts zerbrechen. Keine und auch keine inneren Verwundungen machen. Auch keine leichte Gehirnerschütterung. Kein Problem. Peng! Peng! Der war unverwundbar. Und solch ein Dämon war er. So, Krishna wusste davon, von dieser Praxis, die nur zwischen Mutter und Sohn bekannt ist. Ich habe mit meiner Mutter ein schreckliches Geheimnis, was ich niemandem sagen werde. Weil es gibt solche Mutter- und Sohn-Geheimnisse. Wenn das rauskommt in der Familie, dann ist ein Skandal ohnegleichen wird hervorgebracht. So, das war das Geheimnis, was die beiden hielten. Ich weiß nicht, ob es jeden Tag war, aber in gewissen Abständen kam Duryodhana, Splitterphase nach, die Mutter sagte, lass dich anschauen, so. Machte ihn unverwundbar. Eines Tages kam Krishna dazu, wie Duryodhana gerade zum morgendlichen Anschauungsritual auf seinem Wege war. Und Krishna wusste, Duryodhana musste sterben, denn ohne das würde niemals das Königreich in die rechtmäßigen Hände der Pandavas kommen, solange Duryodhana da war. Und so sagte er zu Duryodhana, Duryodhana, wo gehst du denn hin? Ach nichts, sagte Duryodhana. Krishna sagte, mein lieber Duryodhana, ich denke, ein zivilisierter Mensch sollte immer bekleidet sein, besonders vor seiner Mutter und besonders im Lendenbereich. Es geht einfach nicht an, dass ein zivilisierter Mensch den unteren Teil des Körpers, den man als privat ansieht, vor seiner Mutter exhibitioniert. Ich denke, das geht nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist einfach ethisch nicht zu vertreten in einer, für einen zivilisierten Mensch. Okay, sagte Duryodhan, da hast du einen Gamscha da. Nimm das Gamscha, sagte Krishna. Gamscha ist ein Tuch, was sich besonders eignet, wenn man ins Badezimmer geht, ne, was man dann umtut. So kam es, dass Duryodhana nicht diesen Teil der wurde da nicht richtig imprägniert, oder? Er wurde da nicht richtig versichert. Und es war, dann sagte Krishna in der Schlacht in der letzten Auseinandersetzung zu Bhima, also der Mond kann nur erreicht werden, indem du ihn hier hinschlägst. Das war der einzige Fleck. Niemand wusste etwas davon, denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das ein sorgsamst gehütetes Geheimnis war. Niemand außer der allwissende Shri Krishna, der alles weiß, was in dem Geist, in den Köpfen von anderen Menschen vor sich geht. Ein anderes Beispiel. Krishna wusste auch, als er in Dwaraka war, dass 16.000 Prinzessinnen, die gefangen worden waren von Bhumasura, keinen anderen Wunsch kannten, als dass Krishna und niemand anderes sie befreite und sie dann ehelichte. Ich möchte jetzt ein Beispiel dafür geben, weil mir kommt es auf ein ganz bestimmtes Leben an, einen ganz bestimmten Punkt an. Ein Beispiel dafür geben, wie Krishna auch weiß, was sich zu allen Phasen der Zeit befindet. Denn hier abspielt. Denn hier wird es sehr wichtig für uns, Yamuna. Krishna weiß, was in der Vergangenheit geschehen ist. Im Vrindavan Lila kennen wir, dass Krishna ist da bekannt als Makrana Taskara, der Butterdieb. Einst ging Krishna los und also Krishna geht immer los und stiehlt die Butter von allen möglichen und unmöglichen Plätzen, die in der Dunkelheit der Vorratskammer der Gopis versteckt ist. Und er geht und verteilt diese Butter, nachdem er ein bisschen gegessen hat, an die zelebrierten Affen von Vrindavan. So Krishna nun. Warum verteilt Krishna die Butter seine Devotis an die Affen? Höret genau zu. Krishna wusste, dass die Affen von Vrindavan in einer seiner früheren Erscheinungen als Ramachandra ihm geholfen hatten, die Brücke nach Lanka zu errichten und Sita, die von Ravana gestohlen war, zurückzugewinnen, zurückzuholen. Und er wusste, diese Affen damals haben sich so bemüht. Sie haben ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Ich muss sie in angemessener Weise entlohnen. Und so hat er diese Affen, die vor Millionen von Jahren ihm geholfen haben, wiedererkannt und ihnen einfach Butter gegeben. Das stärkt euch. Gangamayi, ich weiß nicht, ob du weißt, heute ist Fasten. Gut. So, Krishna verteilte also Butter und Quark an die Affen, weil er wusste von ihrer vergangenen Inkarnation, von Millionen von Jahren und weil er sie auf diese Weise entlohnen wollte. Meine lieben Devotees, ich will das heute so ausführlich euch darstellen, weil es mir darum geht, einen sehr interessanten Punkt zu machen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ein Devotee weiß, dass Krishna weiß, was er im vergangenen Dasein gewesen ist, dass der Devotee weiß, dass Krishna ihn begleitet und sehr genau weiß, was für den Devotee zu einem bestimmten Zeitpunkt das Beste ist. Es gibt einen Schluck in der Bhagavad Gita, ist im 4. Kapitel, Text 5. Bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna tanyam veda sarvani natvam veta parantapa. Die Persönlichkeit Gottes sprach: Viele, viele Geburten haben sowohl du als auch ich in der Vergangenheit angenommen. Ich kann mich an sie alle erinnern, doch du kannst es nicht, o Bezwinger des Feindes. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Jai Gopal bitten, das Gesangsbuch zu nehmen und das Lied Gopinath aufzuschlagen. Hoffentlich geht es mit deinem Kreuz. Ja, gut. So, Krishna weiß von unseren vielen Leben, die wir gehabt haben. Meine lieben Devotees, ich denke, dass wir manchmal vergessen, dass wir schon viele Leben hier gewesen sind. Und dass diese Leben, die wir vor diesem Leben hatten, uns entscheidend beeinflussen. Und zwar uns helfen, zu Dingen angezogen zu fühlen, aber auch uns Hindernisse in den Weg legen, die wir vielleicht in einem letzten Leben noch nicht überwunden haben. Ein Devotee, der erkennt, dass er nicht nur einmal hier ist in dieser menschlichen Form des Lebens, dass er nicht also entstanden ist zur Zeit seiner Geburt und nicht vergeht zum Zeit seines Todes, geht ganz anders mit einer viel weiteren und ich will mal sagen offeneren Perspektive an sein Leben heran. Er sieht auch wirklich viel mehr die Bedeutsamkeit seiner jetzigen Existenz und die einmalige Chance, die er hat, hier in diesem Leben Krishna bewusst zu werden. Ich kann mich daran erinnern, als wir gestern so saßen und einen absolut interessanten Redeschwall uns aussetzten oder empfangen, da kamen plötzlich drei schwarze Reiher im Fenster, auf der einen Fensterseite auf, das war hier, flogen auf dieser Höhe so durchs Elbtal und entschwanden bei der anderen Seite des Fensters unserer Sicht. Ich glaube, dass nur ich das gesehen habe, weil ich nicht immer nur ein aufmerksamer Zuhörer bin und manchmal den eigenen Gedanken nachgehen muss. Und ich sinniere so, plötzlich sah ich die und die flogen so vorbei. Und wie ich das sah, musste ich mich plötzlich an eine Unterweisung erinnern, die Srila Prabhupada uns einmal gegeben hatte. Prabhupada hatte uns unterwiesen und gesagt, wir, genau wie ein Vogel, der auf einer Seite in unser Blickfeld kommt und auf der anderen Seite aus unserem Blickfeld fliegt, so sind auch wir, jeder einzelne von uns, ganz kurz nur in dieses Leben hineingestiegen und werden aus diesem Leben wieder hinaussteigen. Wir haben aber vorher ein Leben gehabt und wir werden nachher weiterleben. Wie die Vögel, die bevor sie in unser Blickfeld kamen, lebten und dann weiterleben werden, wenn sie aus unserem Blickfeld entschwinden werden. Das ist mir in diesem Augenblick plötzlich total, wie sagt man im Jai Gopals Deutsch, eingefahren. Das ist mir plötzlich aufgegangen, sagt man auch. Das wäre Gurangas Deutsch. Es ist mir aufgegangen im Herzen, dass ich einfach mich damit auseinandersetze. Du bist hier nur kurze Zeit ein Erdenbürger. Du hast in der kurzen Zeit unglaubliche Möglichkeiten, wenn du diese Möglichkeiten erkennst, etwas Schönes für Krishna zu machen. Etwas möglichst Nachhaltiges, was über dein physisches Ende hinweg Menschen weiterhin von Nutzen sein kann. Das wurde mir sehr, sehr klar in diesem Augenblick, als ich die Vögel sah, die in das, nur für kurz zur Zeit da waren, in meinem Gesichtskreis. Es ist sehr wichtig für jeden Devotee, so an sein Leben heranzugehen. Prabhupada hat oft betont, dass spirituelles Leben an dem Punkt anfängt, wo man sich selbst als ewige spirituelle Seele erkennt und weiß, ich bin hier für kurze Zeit und habe für kurze Zeit Möglichkeiten. In dem Augenblick, wo man aus der Perspektive der Ewigkeit schaut, werden die kleinen menschlichen Querelen, jetzt verstehe ich mich mal hier nicht, oder da nicht, oder jetzt habe ich einen Schnupfen, den Tattoo-Schnupfen, das wird einfach nicht mehr so wichtig und so ernst genommen. Oder jetzt renkt mir der, schmerzt mir der Ischi ins Nerv mal. So what? Da muss man sich ein bisschen mit einrichten. Das kommt und geht, genauso wie dieser Körper kommt und geht. Aber wenn der Devotee nicht weiß und nicht sich erkennt, dass er ewig ist und hier vor war, dann lässt er sich überwältigen von den Dualitäten von Glück und Leid und nimmt das Momentane und das Flüchtige und Zeitweilige ernster als das Ewige. Das ist sehr wichtig. So, weil Krishna alles weiß, auch was wir im vorangegangenen Leben waren und was für unseren Entwicklungsweg jetzt in diesem Leben wichtig ist, gibt sich der Devotee Krishna hin. Es gibt ein tolles Gebet. Ja, schade, dass hier nur der erste Teil der Gopinath-Gebete ist. Ich kann aber daraus was nehmen und dann einen anderen Text annehmen. O Gopinath, alles hier ist nichts anderes als deine täuschende Energie, Maya. Ich selbst besitze weder Kraft noch transzendales Wissen und mein Körper untersteht völlig der Kontrolle der materiellen Natur. Wenn man Schnupfen hat, kann man das sehr gut bemerken, was da alles rauskommt, eimerweise. Da weiß man unter der materiellen Kontrolle. Aber, Gopinath, du bist anders. Du bist die weiseste Person. Bitte suche nach einem Weg, um diesem Dummkopf zu helfen und sein Leben glücksverheißend zu gestalten. Nun, es ist, glaube ich, sehr wichtig zu erkennen, Krishna ist allwissend, überschaut alle Phasen der Zeit und wir überschauen vielleicht fragmentär einen ganz klaren Bereich unserer Zeit. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Sadanandi gehustet hat. Das ist ein kleines Wissen. Viel mehr weiß ich nicht. Krishna überschaut alle Bereiche der Zeit und schaut in alle Zeiträume hinein und er ist sich deswegen über alles bewusst und deswegen sollten wir unseren spirituellen Erhebungsweg mit großem Vertrauen Krishna überlassen, wie Bhaktivinoda Thakur einfach betet: Du bist die weiseste Person, bitte suche du einen Weg aus, um ein glückverheißendes Leben für diesen Dummkopf zu arrangieren. Nun, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erhebt in einem seiner Werke eine interessante Frage. Er spricht von Krishna in Vrindavan, der in seinem transzendentalen Lila vertieft ist. Und er sagt, er erhebt einen Zweifel. Er sagt, wie kann Krishna allwissend sein? Er vergisst das Wichtigste, dass er Gott ist. Wie kann er denn noch alles andere, was zweitrangig ist, vielleicht von seiner Identität, wie kann er das wissen? das Beispiel, was er anführt, ist, dass Lord Krishna, nachdem er die Butter an die Affen verfüttert hatte, von seiner Mutter Yashoda ertappt wurde. Mutter Yashoda sah im Gras von Vrindavan die Fußspuren oder die Spuren von den kleinen Füßen ihres Sohnes. Das waren Butterspuren, die er hinter. Das waren einfach Butterspuren. Sie wusste, oh no, hier ist der zerbrochene Buttertopf und es führen Butterspuren von ihm weg. Das wird das Werk Krishnas gewesen sein. Und so verfolgte sie die Butterspuren, bis sie zu dem Ort kam, wo Krishna saß und mit Tränen in den Augen seine Affen, die Affen speiste. Yashoda dachte bei sich, ich muss ihn erziehen, das kann man nicht tun, das kann er nicht bringen. Und so nahm sie einen Stock auf und ging auf Krishna zu, um ihn zu züchtigen. Krishna sah seine Mutter, und es wird sehr schön beschrieben, wie er Angst bekam, wie sich seine kleine Brust vom heftigen Atmen auf und ab bewegte, wie die drei Falten in seinem Hals anfingen zu schütteln, wie die Ornamente anfingen zu schütteln, weil er haltlos zu schluchzen begann und den Schlag versuchte abzuwehren, und wie dann Tränen aus seinen Augen flossen, die die schwarze Augentusche über das ganze Gesicht brachten. Mutter, bitte tu es nicht. Bitte schlag mich nicht, sagte Krishna. So in diesem Augenblick fragt Vishwanatha Chakravarti Thakur, wenn er allwissend wäre, wüsste er, er ist Gott, da gibt es nichts zu befürchten. Also wie kann Gott geschlagen werden? Das ist kein Problem. Die Pfeile, die auf Krishna gerichtet worden waren im Schlacht von Kurukshetra, die ging einfach durch seinen Körper hindurch, ohne was auszurichten, wie man durch Schatten oder eine Lichterscheinung schießen kann, und da passiert nichts. Vishwanatha Chakravarti Thakur stellt dann die Frage, ist es vielleicht so, dass Krishna einfach nur ein Drama machte? Wie vielleicht, wenn eine Ehefrau etwas von ihrem Ehemann bekommen möchte, dann weint sie falsche Tränen. Das wird bestimmt nicht in Devotee-Ehen gemacht, aber ich weiß, das ist oft in weltlichen Ehen so, dann weint sie falsche Tränen und kichert innerlich in sich herein, weil sie merkt, wie die Tränen, die sie weint, die Selbstkontrolle des Mannes wegwischen. Und er bereit ist, ihr ein neues Auto zu kaufen oder irgendwas anderes zu machen, um bloß diese gimpflichen Situationen zu kommen. Das waren also falsche Tränen, Krokodilstränen, sagt man auch, ne? die einfach nicht ernst gemeint waren von Krishna. So muss es gewesen sein. Denn Krishna ist doch allwissend. So, Vishwanatha Chakravarti Thakur antwortet diese Sache. Er sagt, Krishna ist beides. Er ist all. Ja, und dann ist es eine unglaublich komplizierte Diskussion. Ich muss es noch weiterführen. So, wenn Krishna, sagt Vishwanatha Chakravarti Thakur, tatsächlich vergessen hat, dass er Gott ist, dann wird er nicht die Gebete seiner Devotis aus dieser Welt hören. Denken, die sind nicht für mich bestimmt. Nicht? Wie jemand vielleicht, der gerade neu eingeweiht ist und statt Klaus Krishna das heißt, wenn man ihn dann Krishna das nennt, dann weiß er nicht, wer gemeint ist, weil er hat vergessen, er hat seinen Namen schon wieder vergessen. Nicht? Das ist oft, also das passiert, wenn man am Anfang sich gewöhnen muss an den neuen Namen. Ich weiß, als ich Jai Gopal dann manchmal Jai Gopal sagte, hat er mich fragend angeguckt. Wie meinst du denn? Du hießt früher James, jetzt heißt du James der Butler. Jetzt heißt du Jai Gopal, ist viel besser. dann, oh ja, oh ja, sorry, dann hat er also das auf sich selber beziehen können. So, wenn Krishna vergisst, dass er Krishna ist, dann wird er doch die Gebete, die an ihn gerichtet sind, nicht hören. Das ist eine völlig unakzeptable Version für einen Devotee, dass Krishna seine Gebete nicht hört. Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, wenn Krishna vergisst, dass er Krishna ist, wird vielleicht die Paramatma, die Überseele, die Gebete hören. Aber auch das ist völlig akzeptabel, unakzeptabel für einen Devotee. Ich will doch nicht, wenn ich Krishna verehre in Vrindavan, dass meine Belange im Allgegenwärtigkeitsbüro Gottes erfüllt werden. Nicht in der, im Überseher-Department. So, Vishwanatha Chakravarti Thakur beweist aus den Schriften mit tollen Zitaten, dass Krishna beides ist. Aus Liebe vergisst er, aber gleichzeitig kann er, ist eine allwissende Savagya-Natur erhalten. Er kann also etwas vergessen und sich an etwas erinnern zur gleichen Zeit. Das ist Krishnas Wesen, was sich, glaube ich, aus der zweideutigen Logik entfernt. Zweideutige Logik, kann man sagen. Gadara kann euch das genau erklären, was das ist. Die zwei Leute, also das will ich nicht versuchen, in dieser Vorlesung aufzuführen. Krishna vergisst aus Liebe, aber er weiß aus Wissen, was, wenn Gebete von seinen Devotis an seine Person gerichtet sind, an nämlich seine Person als Vraj Kishore oder Vraj Mohan oder Vraj Chandra. Es gibt viele Namen von Krishna als der Herr von Vrindavan. So. Worauf es mir in dieser Vorlesung ankommt, ist, euch von Krishnas wunderbaren Natur als Allwissen zu berichten. Ein Wissen, was über die Zeit und über den Raum heraus sich erstreckt. Ein Wissen, wo er weiß, was jeder denkt und was jeder möchte. Rupa Goswamis Definition: Er, der alles weiß, was in den Köpfen geschieht, selbst wenn er getrennt ist durch Zeit und durch Raum, ist allwissend. Diese Eigenschaft macht Krishna auch zu Bhavagrahi Janardana. Das heißt, jemand oder derjenige, der die Essenz der Bhakti, der Devotis versteht. Er versteht, was deine Absicht ist im Leben. Er versteht, was du möchtest. Er versteht dich. Bhavagrahi Janardana. Bhava heißt das Gemüt, Grahi Essenz und Janardana, der Herr. Hare Krishna. Ja, hoffentlich inspiriert euch das genauso, wie es mich inspiriert. Hare Krishna. Sind hierzu irgendwelche Fragen?
Ich verstehe das immer nicht, wie kann dieser Charakterzug von Durvasa Muni erklärt werden? Das macht ja, also aus heutiger Sinn wird man denken, das ist ja äußerst primitiv, kann man mit dem nicht reden, macht irgendwie keinen Sinn.
Ist der so aggressiv, angriffslustig ist oder so leicht irritierbar?
Das ist ja nicht normal.
Ja, das ist so.
Das kann ja nicht sein, so ein großer Yogi, so viel Wissen, so viel Spiritualität und dann sowas.
Ja. Aha, ja. Wie kann man den Charakter zu Durvasa Munis verstehen? Ja. Ich habe mal eine kleine Abhandlung über Durvasa Muni gelesen. Also die Frage, ich möchte die Frage jetzt für die Kassettenhörende Nachwelt formulieren. Wie kann man den Charakterzug, diese Irritierbarkeit von Durvasa Muni verstehen, der so ein leicht aufregbares Wesen hat, obwohl er ja eigentlich ein großer Yogi ist und selbst und den Geist unter Kontrolle haben sollte oder den Zorn und diese Dinge. In der Gopaltapani Upanishad werden wir darauf hingewiesen, dass Durvasa Munis Irritierbarkeit nur dem äußeren Anschein nach eine Irritierbarkeit ist, dass dahinter aber eine transzendentale Wirklichkeit verborgen ist. Und zwar ist ein sehr wichtiger Punkt, wird ein Lila erzählt. Die Gopis wollen Durvasa Muni auf der anderen Seite der Yamuna, also von Vrindavan gesehen, auf der anderen Seite der Yamuna, wo er seinen Ashram hat, besuchen, um seine Segnung zu erwirken. Und sie bringen verschiedenste Köstlichkeiten und Delikatessen mit. Sie kommen zu der Yamuna, die sie passieren wollen, und kommen nicht über die Yamuna hinweg, ohne dass ein Eingriff in den natürlichen Verlauf des Flusses geschieht. Denn man muss gestoppt werden. Das können sie aber nicht machen. Und so zögern sie am Ufer der Yamuna und fragen sich, wie sie rüberkommen. Da erscheint Krishna. Und sie fragen Krishna, wie können wir Durvasa Muni auf der anderen Seite des Flusses besuchen? Krishna sagt, sprecht einfach zu Yamuna. So es wahr ist, dass Krishna ein Brahmachari ist, gebe eine Furt frei, Yamunaji. Ocean Sundar. Es ist nicht typisch für einen Brahmachari, mit unverheirateten Mädchen im Wald von Vrindavan zu tanzen in der Nacht. Hes Yam Sundar. Das wird nicht werden. Krishna versucht es. Und tatsächlich, sie öffnen, sie sagen das und die Yamuna öffnet sich. Sie gehen rüber, speisen Durvasa Muni mit einer riesen Anzahl von Delikatessen, Milch, Sweets, alles ist dabei. Und wollen zurückgehen und merken, die Yamuna ist wieder voller Wasser, sie kommen nicht rüber. Sie gehen also zum Durvasa Muni zurück und sagen, wie kommen wir über die Yamuna zurück? Und daraufhin sagt Durvasa Muni, so es wahr ist, dass Durvasa Muni sich nur von dem Wasser von Durva-Gras ernährt. Öffne dich, Yamuna, und gebe einen Weg frei. Und sie haben gerade gesehen, wie der die ganzen Delikatessen in sich hereingezogen hat. So sagt man, ne? Gerade, das war Jayagopal-Sprache, wollen wir lieber Gauranga-Sprache nehmen, wie er die ganzen Delikatessen vertilgt hat. Sie haben das gerade gesehen. Aber sie wagen sich nicht, Durvasa so anzusprechen wie ihren Busenfreund Krishna. So, gehen einigermaßen. Das gibt's aber nicht. So in diesem Gemütsstimmung zu Yamuna sagen die das. So es wahr ist, dass Durvasa Muni sich nur vom Wasser von Durvagrasha ernährt. Öffne dich. Die Yamuna gibt einen Furt frei. Durch die Kraft der Wahrheit. Diese Aussage. Sie gehen also rüber und die Gopali Tapani Upanishad erklärt jetzt, was da vorgefallen ist. Sie sagt, dass Krishna und die großen Persönlichkeiten jenseits der drei Erscheinungsweisen der Natur stehen und dass ihre Handlungsweisen somit nicht innerhalb dieser Wirklichkeit verstanden werden kann. Das ist eine Antwort, dass also Krishna ein Brahmachari ist und Durvasa Muni eine sagte, selbst wenn wir mit unserem Verständnis etwas anderes zu sehen scheinen. Es gibt einen Schloka, den uns die heiligen Schriften mahnend ins Gemüt rufen. Vaishnavera Kriyamudra Vigena Ujjayi. Du kannst die Handlung eines Vaishnavas nicht verstehen, selbst wenn du der größte Gelehrte bist. Durvasa Muni wird jetzt normalerweise nicht meistens wird er erwähnt im Zusammenhang von seinen großen Entsagungen und seinen Bußen, wird nicht unbedingt als das Beispiel eines Vaishnavas immer gebraucht. In der Gaga Samhita kommt eine Stelle vor, wo Durvasa Muni ein Devoti Krishnas wird und wunderbare Gebete zu Krishna spricht. Also wunderbar, deine Lippen sind so wunderschön, rot wie die Bimba-Frucht und so weiter. Ja, das habe ich, also ich denke, dass er nicht immer verstanden wird. Gerade in der indischen Geistesgeschichte findest du sehr oft Sadhus, die sich in diesem, die sich dann im Avaduta-Bereich aufhalten, deren Tätigkeiten nicht hinterfragt werden können. Zum Beispiel Vansidas Babaji, der Dinge tat, die nicht verstanden werden kann. Der sprach auf eine Weise, die nicht verstanden werden kann. So denke ich, ist auch Durvasa Muni, zumindest wie wir ihn in unserer Vaishnava-Perspektive sehen, eine große Seele, die mit Krishna verbunden ist, die also Tätigkeiten tun, die jenseits dieser drei Erscheinungsweisen der Mathe und Natur stehen. Ich muss dir sagen, dass ich das in meinem spirituellen Meister auch gesehen habe, dieses Element. Er hat es aber, da kommt dieses total Jenseitige manchmal durch. Das ist etwas, ein Erklärungsversuch. Ich denke, es ist gut hier, Durvasa Munis Wesen zu analysieren oder zu betrachten von der Vaishnava-Perspektive, so wie er in den Vaishnava-Geschichten auftaucht. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Durvasa Muni auch im Krishna-Lila eine wichtige Rolle spielt. Einst kam er zu Srimati Radharani, die noch sehr, sehr klein war. Srimati Radharani hatte aus Ton Ladus und Puris gemacht und sagte zu Durvasa Muni, es schmeckt bestimmt sehr gut. Und Durvasa, könnt ihr euch mir vorstellen, hochehrenwürdiger Yogi, wollte sich jetzt nicht auf das Spiel von Kindern einlassen. Nicht? Also, hey, ist schon gut, ich habe gerade gegessen. Es ist, nein, sagte Radharani, meine Lalu schmecken besonders süß. Und Durvasa Muni aß in diesen Tonladu, so ein bisschen nippelte da dran. Sagt man nippeln, kann man sagen. Oder probierte ein wenig. Er probierte ein wenig. Und es wird beschrieben, dass er so in Ekstase geriet und aus Dankbarkeit Radharani die Segnung erteilte, dass alles, was sie kochte, ungeahnt wohlschmeckend sei und dass jemand, der ihre Speise esse, niemals krank werden könne. Und das war der Grund, warum Yashoda sie dann als Köchin in das Haus Nandagram einlied. Und so kam es zu dem Treffen des göttlichen Paares durch Durvasa Muni, der eine Rolle in Krishna-Lila spielt. Und den unverständlichen Part von Durvasamuni, der wird auch in Krishna Lila beschrieben als jemand, der leicht irritierbar ist. Diesen unverständlichen Part, da muss man einfach, einfach das als den unverständlichen Bereich ansehen, wie es in dieser Geschichte mit den Krishna und Durvasamuni jenseits der drei Erscheinungsweisen stehen und walten und wirken. Ich finde es sehr wichtig für einen spirituell aufwachsenden Menschen, bestimmte Bereiche für sich im Bereich der Unverständlichkeit zu belassen. Und gerade im Austausch finde ich es sehr wichtig, dass wir manche Sachen, das kann ich jetzt nicht verstehen. Diese Dinge gibt es auch. Wie willst du verstehen, dass Bhima auf der Seite von Duryodhana kämpfte? Gut, er hat sich da verdingen lassen und so weiter. Bhima, nicht. Bhishma. Wie willst du das letztendlich verstehen? Wenn du die Welt des Mahabharata betrittst, oder die Welt des Ramayans, kommst du in Bereiche hinein, wo dein Verständnis, wieso das jetzt? Ne? Ja. Ich könnte dir jetzt etwas erklären, was ich gestern dem Gaur Krishna erklärt habe, über die vedische Art zu folgen, einem Guru zu folgen. Nicht? Und Gaur Krishna und ich haben beschlossen, das niemandem zu erzählen, was wir gestern diskutiert haben, aus den Schriften, aus dem Bhagavad, weil es kann einfach niemand verstehen mit dem westlichen Gedanken. Es würde mehr Schaden anrichten als Heil. Ne? Das war unser Entschluss, nachdem wir das diskutiert haben. Das sind einfach zu große Herausforderungen. Aber ich denke, wir müssen als Devotees wirklich sehen, das kann man nicht verstehen. Eine Erklärung, die immer hilft, jedoch, wenn der Geist forscht und forscht und forscht, das ist nötig, damit das Lila geschieht. Und dann bist du immer auf der sicheren Seite, wenn der Geist keine Ruhe geben will. Das mache ich immer. Krishna, Krishna. Ach, ich spreche so gerne über die Eigenschaften Krishna. Ich denke, man müsste ein Buch herausbringen, das Buch heißt The Mind of God. Wie heißt es in Deutsch wohl? Der Geist Gottes? Im Deutschen drückt Geist was an.
Das ist mir schon wieder sehr philosophisch dann.
Ja. Das Herz Gottes. Hast du gesagt? Das Herz Gottes? Das Herz Gottes, ja. Oh, das Herz Gottes. Ich glaube, das wird sich verkaufen wie warme Semmel.
Ja, aber was ist in so Gespräche mit Gott? Und ja, welche Bücher sind das?
Das Herz Gottes. Ganga Mahi ist schon ganz aufmerksam und bereit, alles zu tippen. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Tag. Ja, gerade wir können ja ganz kurz noch mit dem Tagesplan kurz sehen. Das ist gut, über diese Eigenschaft zu meditieren. Krishna weiß so und so alles über mich. Ne? Und Krishna das Erlösungswerk des eigenen Lebens anzuvertrauen. Mit diesem Sinne, in dem Geist der Gopinath gebetet. Nicht? Oh, du bist die weiseste Person. Bring du einen Weg herbei. Führe du einen Weg herbei. Denn wir wissen ja nicht, was wir im letzten Leben waren, so deutlich. Also es gibt Ahnungen bestimmt, die jeder so im privaten Bereich für sich hat. Manche nehmen das nicht immer so ernst. Das finde ich auch gut. Aber wir sind komplexer, als wir auf die Bildfläche dieses Lebens treten. Also als es so erkennbar ist, wenn wir auf die Bildfläche dieses Lebens treten. Gut, alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati's Disappearance Day ki jai. Da müssen wir noch drüber sprechen. Das haben wir diesmal. Da kann ich alles auf einmal besprechen. Heute ist der Verscheidungstag von Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Ich weiß, dass er zur Abendszeit verschieden ist. Und weiß auch die Umstände von seinem Verscheiden. Zu dem Zeitpunkt, als er verschied, das ist vielleicht noch ein interessanter, er war in Puri, als er verschied. Und es war ein Augenzeuge da, der darüber geschrieben hat. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur war in sehr, sehr klarem Bewusstsein und hat gebeten, bleiben, hat dann Unterweisung gegeben, ganz kurz bevor er verschied, also unmittelbar. In den Unterweisungen sprach er darüber, dass wir der Lady Rupa Goswamis folgen sollten. Er bat seine Schüler, nicht miteinander zu streiten, sondern also zusammen, jointly, also verbunden zu sein, um die Bewegung Mahaprabhus zu verbreiten. Das ist sehr interessant, dass er also den gleichen Schwerpunkt setzte wie Srila Prabhupada auch, was Zusammenarbeit unter den Devotees betraf. Und dann, nachdem er gesprochen hatte, ging er in einen sehr erhabenen Bewusstseinszustand über und sprach dann, er wolle, dass das Lied Sri Rupa Manjari Pada gesungen würde. Es gab einen Devotee, der gut singen konnte, aber er bat Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj, mit dem Prabhupada auch viel Gemeinschaft hatte und studierte und viel von ihm hielt, dass er das singen sollte. Denn der war einfach sehr, sehr fortgeschritten und exaltiert unter den Schülern. Da saß und er hat dann Sri Rupa Manjari Pada gesungen. Das ist sehr wichtig. Denn im Augenblick des Todes richtet ja der Vaishnava sein Bewusstsein auf seinen letztendlichen Bestimmungsort. Nicht? Und Rupa Manjari ist eine Gefährtin, ist eine Manjari, eine Dienerin von Srimati Radharani. Und da finde es sehr wichtig, dass man das versteht. Da ist also Radha Dasya, der Dienst an Srimati Radharani und Krishna, im Vordergrund in dem ganzen Gemüt von Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Während dieses Liedes, von Narottam das gesungen wurde, betet man Zuflucht bei den Lotusfüßen Rupa Manjaris und bittet darum, dass die Strahlen ihrer Barmherzigkeit ins Herz hineinfallen vom Rupa Manjari. Und dann verschied er in Puri. Das ist in diesem heiligen Ort. Da war auch das Bhajan Kutir von Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, wo der immer Bhajan machte. Das liegt auf dem Chattakarpavata Hügel, also eine Düne, die also in transzentaler Topographie Giriraj Govardhan ist. Und da in diesem Ort, wo auch der als der heiligste Ort der Vaishnavas angesehen ist, verschied er. Hare Krishna. Es wäre eigentlich sehr schön, wenn wir die Unterweisung von Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur kurz bevor er gegangen ist, lesen könnten. Ich glaube, das würde uns einen unglaublichen Nutzen erweisen. Aber ich habe natürlich meine Bücher jetzt nicht. unbedingt hier. Also, wenn ich nach Goloka Dham komme, kann ich
in welchem Buch ist denn das? In diesem Großen, es gibt ja nichts Großes.
Hast du Of Love and Separation das Buch von Mandalas?
Das Große?
So ein grünes. Also hast du das Große? Da könnte man auch mal gucken. Hast du es, Kalakanta?
Es ist im Haus. Das, wo es sich gerade aufhält.
Ja, da können wir ja mal blättern. Hast du das da gesehen?
Nein, ich habe es nicht zum Ende
gereicht. Also das ist etwas, ich nicht, aber da gibt es viele Auswirkungen.
Wenn das so wichtig ist.
Ich fand das so jetzt gleich.
Ja, wenn du schon du weißt, wo es ist, zu Deutsch gesagt. Ja, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Ich habe etwas, was ich euch gerne erzählen möchte, was so ein bisschen den Mut von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ausdrückt und was ihn auch verständlich macht. Srila Bhaktivinoda Thakur hatte in seinem Leben einmal das Gelübde auf sich genommen, 100 diese Three Legs zu chanten. Das sind 100 192 rund am Tag. Ich möchte euch mal inspirieren, zu versuchen, so viel zu chanten. Das ist wirklich, es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Also es ist möglich. Da wird sich das, und es ist unglaublich erhebend. Und also es ist wirklich eine absolute Veränderung im Leben, die eintritt, wenn man so viel chantet. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass man nicht in totaler Hektik chantet, sondern wirklich im Chanten drin ist. Dann hat er das für einige Zeit getan und er hatte die Beats, die er dazu verwandt hatte, die Japa Beats, an seinen Sohn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur weitergegeben, der für etwas über 3 Jahre nur das gemacht hat, jeden Tag 3 Legs zu chanten in Mayapur. Und danach, das hat er wirklich gemacht für, ich weiß, so vielleicht sogar längere Zeit, also mindestens 3 Jahre. Du erinnerst längere Zeit, Arvind?
Viele,
also,
bestimmt mehr als 6, 7 Jahre.
6, 7 Jahre klingt auch bekannt. Also, gehen wir mal davon aus, 6, 7 Jahre. Ich habe das auch mal länger gehört. Das ist ein unglaubliches, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also wenn versucht, einfach mal will ich euch mal sagen, chantet mal 120 Runden am Tag für einige Zeit. Und das ist nicht viel im Vergleich zu 192. Tut es einfach mal. Weil wir machen so viel, wir sitzen manchmal Tage da, wir sind manchmal im Krankenbett und tun nichts die ganze Zeit, weil wir schlafen vielleicht und machen uns Sorgen über das Leben, ob wir gesund werden und so. Also mal einen Tag zu reservieren für uns, das ist gar nicht so wahnsinnig. Wenn man einen Tag reserviert fürs Kranksein, kann man auch einen Tag mal reservieren fürs spirituelle Leben, finde ich. Seht ihr meine Logik? Also, oder wenn man einen Tag mal reserviert für Maya und mit dem Fahrrad durch die Gegend, es ist ja nicht Maya, es ist für körperliche Ertüchtigung, dann kann man auch mal einen Tag reservieren für Chen, finde ich, also im Leben. Das ist also nicht in dem Sinne etwas völlig Unvernünftiges. So, wenn ihr das macht, werdet ihr merken, dass ihr könnt nicht das der Gleiche bleiben. Ihr werdet merken, es gibt die spirituelle Seele, es gibt Krishna und so. Und die ganze Theologie unserer Linie beruht auf diesem Prinzip, viele Runden zu chanten. So erklärt sich das, warum Prabhupada sagt, Chant Hare Krishna and your life will be sublime. Das beruht auf die Kraft, die im Heiligen Namen drin ist. Und das ist ein Erfahrungswert, der so stark ist, dass Bhaktisiddhanta Saraswati darüber spricht, dass eben auf diese Weise der Name des Herrn sich offenbart, dann die Form des Herrn, dann die Eigenschaften und die Pastimes. Was brauchst du denn dann noch? Und jetzt kommt's ja, dass der heilige Name dir auch deine eigene Svarupa, deine eigene Form, deine eigenen Eigenschaften und deine eigenen spirituell befreiten Aktivitäten offenbart. Yamuna. Wenn man das mal so versteht, das ist ein theologischer Knalleffekt, der wirklich sich heraushebt von anderen Sadhanas, die es so gibt. Yogi Sadhanas. Wo man den Geist versucht zu kontrollieren durch bestimmte Yoga-Übungen, ist ja alles relevant. Puja-Geschichten, die man machen kann, Meditationsmodellen, die es gibt, die entwickelt worden sind unter den Vaishnavas und so weiter. Es ist wirklich unterschiedlich und man muss mal verstehen, das ist wirklich der Punkt bei den Bhaktisiddhanta, das alles, was die Tage gemacht hat. Für 7 Jahre jetzt 192 Runden. Versuch das mal, nur um ein Feeling zu geben. Was bedeutet denn das? Versuch mal 192, ich glaube, so einer wie Bhakta Frank könnte das mal versuchen. Dann brauchst du wirklich eine eiserne Entschlossenheit dafür. Da kannst kein Larifari, also keiner ist ein Larifari. Also da, ich sage euch, für die bedingte Seele ist das eine starke Dosis. Also wirklich eine starke Dosis. Ja, erzähl. Aber da, du wirst merken, nachdem du ein bisschen mehr gechantet hast, dass da wirklich alles da ist. Du wirst das mit großem Vertrauen zur Kenntnis nehmen. Erstmal sagen es die Acharyas, da wird man nicht sagen, das ist ein Schwindel. Zweitens kommt es dann langsam, wie eine Sonne, die aufgeht. Du siehst sie ja zuerst noch nicht als Sonnenball, kommt es langsam in dein Verständnis hinein. Da ist alles da. Ja, aber ich glaube, dieser Bereich, da muss man in den Bereich der Ernsthaftigkeit reingehen, wenn man das mal so erfahren will. Kinder, geht nach Vrindavan, geht nach Puri, geht irgendwo hin, versucht euch zu vertiefen in den Heiligen Namen. Es war wundervoll. Haben wir es gefunden? Oben. So gut. Kadata, das sind alle so schlaue Personen hier in der Redner-Kategorie.
Okay, hier ist über das Ende-Element. Und hier ganz hinten nochmal.
Ja.
And this Maharashi will describe in his personal describing. Oh.
Yeah. It's prior to the. Yeah. Before. Yeah. Das ist eine Beschreibung dieses Liedes. Ja, hier ist was. Du hast es gefunden. Du hast es gefunden. Es ist auf der nächsten Seite von Imamayirata. Predigt über die ganze Welt die Lehren von Sri Rupa und Sri Raghunath mit eurer ganzen Kraft. Eure höchste Ambition im Leben ist es. Nein, unsere höchste Ambition im Leben ist es. Staub zu werden, der bei den Lotusfüßen von Sri Rupa und Sri Raghunath liegt. Bleibt immer vereinigt, um die transzendentalen Sinne von Krishna zufriedenzustellen. Und bleibt vereinigt unter der Führung seines verbundenen Aspektes, nämlich seinen absoluten dienenden Selbst, Sri Gurudev. Kriegt es irgendwie hin, euer Dasein in dieser vergänglichen Welt so zu gestalten, dass ihr ausschließlich Gott dient. Gebt niemals auf, selbst wenn hunderte von Gefahren entgegenstarren. Selbst wenn ihr beleidigt werdet und misshandelt werdet, seid nicht entmutigt, wenn die Mehrzahl der Menschen dieser Welt eure Worte nicht akzeptieren werden, dass man Krishna aufrichtig dienen soll. Gebt alles im Leben auf, außer den Gedanken, Krishna zu dienen, über ihn zu singen und reden über ihn zuzuhören. Singt immer seinen Namen, seid demütig wie das Gras und geduldig wie ein Baum. Ich bete darum, dass dieser nutzlose Körper, den ich habe, im Opfer geweiht wird, wo man zusammensitzt und Shri Krishnas Namen singt. Das ist mein einziger Wunsch. Wir wünschen uns nicht heldenhaften Erfolge bei großen Taten, die wir vollbringen. Noch wollen wir immense Frömmigkeit im Leben anhäufen. Wir wollen einfach im Opfer des gemeinsamen Singens des Heiligen Namens aufgehen. Das Innere unseres Selbstes besteht aus den Füßen von Sri Rupa Goswami Prabhu, meinem Meister. Um das vielleicht anders auszudrücken, die Essenz der spirituellen Aspiration, die Essenz unseres Selbst ist es, diese hohen Gedanken von Rupa Goswami zu haben. Das ist, was uns ticken lässt. Ne? Er ist die Grundlage und das Ziel unseres Lebens. Die spirituelle Linie von Srila Bhaktivinoda Thakur wird niemals zumachen. Ihr solltet euch mit immer größerer Energie dazu bereit erklären, die zu predigen. Es mag viele unter euch geben, die kompetent sind, diese Aufgabe mit großer Fähigkeit zu erfüllen. Wir haben kein anderes Ziel im Leben. Unsere einzigen Worte sind Doppelpunkt. Ich halte ein Stück Gras zwischen meinen Zehen und bete immer wieder. Möge mich Gott in Staub verwandeln, das bei den Lotusfüßen von Rupa Goswami, der bei den Lotusfüßen von Rupa Goswami liegt. Und möge ich das Geburt für Geburt so sein. Möge Rupa Goswamis Gedanken, Line of Thought, immer auf diese Erde fließen. Lass uns niemals den Rücken kehren zum gemeinsamen Singen des Heiligen Namens, der sieben Zungen hat. Wenn wir von ganzem Herzen an den Heiligen Namen angehaftet sein können, werden wir mit zunehmendem Fortschritt erkennen, wie jeder einzelne Wunsch unserer Seele erfüllt wird. Durch diese Anhaftung werden wir, wenn wir weiter Fortschritte machen darin, sehen, dass jeder einzelne Wunsch erfüllt wird von unserer Seele. Mit niemals erschütternden, völligen Ergebung wollen wir die Worte von Rupa und Raghunath mit der größten Energie und ohne Furcht predigen. Das ist ein Ausschnitt. Ich glaube, ihr hört so ein bisschen den Nachdruck dieses großen Acharyas, das er gelegt hat. Ja, ich gebe euch jetzt ein paar Bilder sehen können. Tolles Buch. Das ist einer seiner Schüler. Hier. Da gibt es ein tolles Bild, was ich euch noch zeigen möchte. God bless the God bless the God bless. Sorry, da kommen ja Leute zu. The King. Dann ließ sie dann, das war die Tag, wo den Vertreter der englischen Krone, ein Spitzenpolitiker, bei sich empfangen. Und der Sieg, er hat sich angezogen für diesen Anlass. Mhm. Siehst du? Mhm. Mit einer schönen, feinen Matte. Einmal ist, das ist auch eine gesicherte Information, ist Bhaktisiddhanta Saraswati ganz spät in der Nacht oder früh am Morgen aufgestanden und ist losgegangen in die Nacht hinein. Und einer seiner Schüler hörte das Quietschen der Tür und ist ihm heimlich nachgeschlichen. Und da sah er, wie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur weiter und weiter ging, immer weiter. Und dann, eines Tages, und dann plötzlich umringt war von Lichtgestalten, die tanzten und tanzten und tanzten. Und brachten sie seine demütigen Ehrbietungen da. Und er fing dann an, mit ihnen zu tanzen. Und nachdem das alles vorbei ging, ging er wieder nach Hause zurück. Da fragte der Schüler, was waren denn das für Leute?
Ah, schon gut.
Nein, was waren denn das für Leute? Es waren die Bodhis von den höheren Planeten, die nach Navadvip gekommen waren, um Lord Gaurangas Kirtan zu machen. Mhm. Ja. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war der absolute Holy Man, Holy Name Man. Oft nahm er ein paar Kartels heraus, spielte Kartels und sang. Sein Singen war von der melodischen Seite nicht auf der höchsten Tonhalteangelegenheit, also, aber er sang manchmal für Stunden auch alleine. Er war absolut ein Holy Name Devotee. Hier seht ihr seine unkonventionellen. Er ist bekannt als Löwenguru, weil er sehr viele unkonventionelle Dinge eingeführt hat. Und es wird bald ein Buch geben, eine Biografie, die heißt Der Löwenguru. Hier seht ihr einen. Er hatte das also mit den Babajis auch. Und fuhr einmal zum Radakund. Mit so einem Auto. Das war natürlich in dem Bereich des, das konnten die Babajis natürlich, da haben sie sich natürlich alle versammelt, um sich das anzuschauen, das Auto. Aber da ist ein großer Bereich, den will ich mal jetzt nicht aufmachen, diesen Bereich. Zum Predigen. Und ja, wusstet ihr, wenn mal Leute krank waren in der Maat, dann sollte man nicht zum Doktor gehen und Medizin holen, sondern besser chanten. Denn schon durch Nama Masa, so sagte Bhaktivinoda Thakur, werden glücksverheißende Umstände herbeigeführt. Er war also so ein Holy Name. Das heißt jetzt nicht, dass wir das jetzt imitieren sollten. Und zum Predigen, also er hatte wirklich die Westler auch im Sinne, nicht? Ihr merkt hier sitzt er mit den ganzen feinen Leuten bei einem Bankett. Ich denke, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sehr, sehr zufrieden wäre durch diese, was wir vorhaben. irgendwie Krishna-Bewusstsein noch relevanter zu predigen. Denn er war einfach ein Revolutionär und hat auch viele Dinge so eingestellt, dass die Westler kommen. Das war mal mein Lieblingsbild. Hier seht ihr mal diese Dandasaraswati-Tafel neben so einem König.
Ja, sieht gut aus.
Ist aber ein gewisser Unterschied auch. Kannst du sehen, Veronika, der König? Ja. Sieht ein bisschen wie ein sinnlicher Mensch aus, oder? Kalakanda? Wie kannst du sehen? The King of so und so. Gut, Kinder. Dann wünsche ich auch, jetzt ist ja doch noch so viel Zeit gegangen, ohne dass wir das in dem Sinne gesteuert haben. Dann wünsche ich euch einen guten Tag. Ihr wisst, oh ja, das sollte ich noch sagen, um 1 Uhr sind wir erwartet bei Heidemarie zu einem sonnenbeschienenen Spaziergang.